Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boxentalk. Ich darf heute einmal anfangen und ich habe ein riesengroßes Grinsen im Gesicht, denn ich bin Christian heute nicht telefonisch zugeschaltet, sondern ich darf ihm gegenüber sitzen in Berlin. Und das ist auch der Grund, weshalb unsere Folge etwas später nach dem Miami Formel 1 Grand Prix kommt. Denn wir sind beide zusammen in Berlin und haben gedacht, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir gehen zum Football Bromance Büro und nehmen auf.
Ja, also Jenny, ein wunderbarer Einstieg. Hallo auch von mir. Schön, dass er uns wieder zuhört. Es ist durchaus schwierig, mich nach Berlin zu locken, das muss ich sagen. Also es ist für einen Münchner ja eine ganz beschwerliche Reise. Das geht in eine Himmelsrichtung, wo der Münchner normalerweise nie hinfährt. Aber Berlin hat in der Tat eine Faszination und der erliege auch ich, speziell dann, wenn in Tempelhof die Formel E fährt.
Also Motorsport muss einfach sein. Wenn die Motoren rufen, das ist hier jetzt nicht der Fall. Wenn die Geschwindigkeit ruft, dann ist Christian mit einem freundlichen Gesicht gerne ganz, ganz nah mit dabei.
Ja, genau so ist es. Und jetzt wissen unsere Zuhörer, warum es uns hierher verschlagen hat. Und auch von meiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon ganz, ganz lustig, wenn man mal so direkt gegenüber sitzt und so, sich so unterhalten kann. Jetzt lass uns ein bisschen über das reden, worüber die Welt gesprochen hat, die Motorsportwelt gesprochen hat, die Formel 1-Welt gesprochen hat. Es gab einen Grand Prix in Miami und der hieß nicht Großer Preis von Florida und der hieß auch nicht Großer Preis von USA Süd, sondern der hieß Grand Prix von Miami. Und nur so funktioniert es nämlich, dass man die ganzen, ich sag mal, früher üblichen Landestitel, Großer Preis von Deutschland, Grand Prix de France, Gran Premio d'Italia, eigentlich komplett hinunterkehrt und sagt, doch, wir sind in Miami, das langt allemal, ist groß genug, könnte man auch das Land durchgehen lassen.
Naja gut, mittlerweile gibt es ja auch drei Amerika-Grand Prix. Ich meine, Las Vegas heißt auch Las Vegas, oder? Austin ist auch immer Austin gewesen, oder? Nee, das war früher, fing er an als USA Grand Prix, aber mittlerweile, wie nennen die den denn dann?
Texas.
Texas Grand Prix.
Wie praktisch. Ja. Wie viele Bundesstaaten gibt es in Amerika?
50.
Ach, sehr gut. Ja, man merkt halt, dass du dich hier NFL gebildet hast und du kennst dich auf der ganzen Karte aus. Ja, insofern, sag mal, rein theoretisch können wir 50 Grand Prix in den USA.
Dir wird's gefallen, das auf jeden Fall. Darüber gesprochen. Qualität vor Quantität. Genau. Aber wo du gerade den Namen Miami angesprochen hast, musste ich an letztes Jahr denken und unsere Folge zum Thema Miami Grand Prix. Und ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt Glitzer, Glamour und Bling Bling, weil das war ja das große Thema. Und die Frage ist, war es in diesem Jahr wieder so? Ja. Welche Stars gab es? Hinter den Kulissen passiert ja die ganze Saison schon viel. Und dann auf der Strecke hat es ja auch eine Überraschung gegeben, Fragezeichen, für dich Überraschung, dass es einen neuen Sieger gab?
Ja, das war schon eine Überraschung. Also zuerst nochmal, was war los in Miami? Miami ist natürlich ein toller Name, es ist eine tolle Location und man muss eines sagen, der Veranstalter dort, der weiß schon, wie es geht. Also ich meine, der hat schon einen Event kreiert, der in ganz Amerika Resonanz findet. Dass da nebenbei auch Formel 1 gefahren wird, ist jetzt nicht ganz so wichtig für die Vereinigten Staaten, aber es ist auf jeden Fall mal ein Event, der sich sehen lassen kann. Und das Glamour, Glitter, Bling Bling Thema ist natürlich Pillepalle im Vergleich zu dem, was dort wirklich abging. Denn das Star-Aufgebot, ich muss natürlich zusagen, was ich da so gesehen habe. Ich war ja nicht dort, aber ich habe es natürlich sehr genau verfolgt. Da musste ich immer googeln, wer ist. Aber das liegt natürlich einfach nur daran, dass ich mich in diesem Genre nicht so gut auskenne. Und ich habe in dem Fall mal die Kollegen vom Österreichischen Rundfunk beobachtet bei der Arbeit, den Hausleitner Ernstl und den Alexander Wurz, ein guter Freund von mir. Und du musst dir mal vorstellen, der Miami Grand Prix hat beim ORF zwei Sachen bewirkt. Erstens haben die, ich glaube, 2,5 Stunden Vorlauf gehabt. Das heißt, das war unfassbar. Das war der ganze Abend, war nur Formel 1. Und da war ich schon mal sehr gut gelaunt. Und dann hat man auch da in dieser Sendung, wenn man so ein bisschen Sendeplatz hat, wenn man ein bisschen in die Breite gehen kann, nicht so immer nach 8 Sekunden sofort wieder abbrechen muss, dann merkst du, dass dort ein richtiger, schöner Fluss reinkommt. Der Moderator und sein Experte haben auf der einen Seite unglaublich gut über die Location dort berichtet, was los war. Alexander Wurz ist in den Donald Trump reingelaufen und deswegen konnte er nicht in die Sendung kommen, weil natürlich der Donald Trump ungefähr 100 Meter um sich relativ gut abgeschirmt ist. Und dann hat der Alex gedacht, das ist ja gar kein Problem, da gehe ich einfach andersrum. Was ist, steht er schon wieder da. Und das sind alles Sachen, die, finde ich, in einem Miami Grand Prix gut rübergebracht werden müssen. Und das Bling Bling, und da kannst du dann du gleich einsteigen, war natürlich nicht nur mit Lindsay Vonn und nicht nur mit den Williams Sisters geboten, sondern da waren natürlich auch sehr viel Showstars und vor allem natürlich auch Musikstars da. Da hieß einer, da sage ich, das ist ja, der heißt William. Na, der heißt nicht William, der heißt Will I Am. Ja, aber so, schau, für mich war das ein kleiner Bildungsausflug in die moderne Welt des Musikgeschäfts. Und auch für mich irgendwie war die Formel 1 Nebensache.
Nebensache würde ich nicht sagen, aber ich finde es schön. Ich bin ja eher Befürworter dafür, dass so ein Sportevent auch als gesamtes Event gesehen werden kann. Und wenn es dann gelingt, Leute aus unterschiedlichen Branchen zu vereinen, dort zusammenzusammeln, die ja dann auch wiederum eine gewisse Aufmerksamkeit bringen und somit vielleicht neue Leute an den Sport näher ranführen, finde ich das eigentlich ganz schön, solange natürlich der Motorsport nicht komplett untergeht. Und das Gefühl hatte ich nicht, zumindest ja. War ja eben auf der Strecke auch mal Abwechslung da. Was mich noch interessiert von dir, du warst noch nie in Miami beim Rennen, ne?
Also doch, ich bin schon, ich bin selbst ein Indycar-Rennen gefahren.
Nein, aber ich meine an dieser Strecke, weil es ist ja auf dem Parkplatz quasi vom NFL-Team. Wie stehst du dazu? Wie oder du kennst das Layout natürlich, auch wenn du nicht da gefahren bist oder so, du kannst uns das eher sagen. Was hältst du von dieser ganzen Thematik, dass es auf diesem Parkplatz da quasi so eine, eher ja wieder mit Blick auf Formel E, so eine Formel E-Welt gebaut wurde, in dem der Racetrack da gebaut wurde für dieses Event? Ist es trotzdem ein richtiges Motorsportgefühl?
Absolut, absolut. Die Strecke dort ist selektiv. Die hat so ein paar Kniffe. Ich meine, wenn man es genau erinnern, da hat es auch relativ oft schon relativ knackig gekracht. Es ist ein Street Circuit, also ein Straßenkurs mit einem leichten Touch der Offenheit. Also da ist es nicht so wie ein klassischer Stadtkurs wie in Monaco. Aber es ist eine gute Mischung, es ist eine selektive Strecke. Es geht relativ viel geradeaus. Das hat zur Folge, dass die Autos nicht wahnsinnig viel Abtrieb drauf haben. Das heißt, sie fahren auf der Geraden dafür schneller, aber in den Kurven rutscht es ein bisschen besser. Und das ist so eine Mischung, finde ich, die hat sich gut bewährt. Und natürlich kam dann dazu, dass jetzt zum ersten Mal seit weiß ich wie viel, 100 Rennen, gefühlte 100 Rennen, der Red Bull mal ein bisschen gestrauchelt ist und damit dann noch der Renngott mitgeholfen hat, indem er die Safety-Car-Phase da so gelegt hat, dass es passt. Und dann hat der Lando Norris gewonnen. Ich meine, das ist schon etwas, was die Formel 1 gebraucht hat. Und die Kombination eines wunderbaren Events, was wirklich gut organisiert war. Ich habe da ein paar Mal mit dem Günther Steiner telefoniert, der ja Botschafter dieses Events in Miami ist. Und das ist halt dann ganz lustig zu sehen, dass wenn jemand die Mittel hat, um sowas richtig vernünftig durchzuziehen, braucht er auch noch die Expertise und das Know-how und auch das Feeling. Wie setze ich das am besten um? Du kannst nicht einfach nur ein Zelt aufschlagen und sagen, hallo, bitte alle kommen. Da muss schon noch ein bisschen mehr passieren. Und da muss ich sagen, das haben die in Miami sehr, sehr gut gelöst. Und die überflüssigen, ja, sage ich jetzt mal, Präsentationen, wie sie am Anfang waren, ich habe einfach weggelassen, das geht ja ohne auch. Aber es ist trotzdem ein true national Event gewesen. Es war eine amerikanisches Signature Event und die Formel 1 fuhr eben da.
Oh, das klang jetzt aber...
Nein, das ist okay.
Nee, und ich sag mal, den Vorlauf, genau, wie du gerade gesagt hast, du musst ihn ja nicht einschalten und gerade mit Blick auf den Amerikaner, der ja Entertainment wirklich sehr liebt und schätzt, ist natürlich dieser Ausgang, dass ausgerechnet dort der überlegene Red Bull ins Straucheln kam, dass Norris seinen ersten Sieg überhaupt gefeiert hat. Das hätte ja auf keinem besseren Boden stattfinden können als in den USA, wo solche Geschichten geschrieben werden oder geliebt werden, mehr als anderswo, und dann auch noch im wunderschönen Miami.
Ja, also das ist jetzt... Die Location dort vor Ort ist es nicht so wahnsinnig wunderschön, aber sie schaut wahnsinnig schön aus.
Genau.
Und man muss einfach sagen, es ist ein modernes Event, ein maßgeschneidertes Event für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen glaube ich, ist es für alle Beteiligten, für die Teams, die Fahrer und natürlich auch für die Formula One Management eigentlich genau das, was sie haben wollen und was sie brauchen. Und ich glaube, das ist schon eine Richtung, die wir in Zukunft öfters sehen werden. Vegas ist ja ganz genauso, nur halt Vegas-Style. Ja. Nur Austin, Texas ist halt noch so eine richtige Rennstrecke. Klar, da hast du auch ein Taylor Swift-Konzert gehabt dort. Also das ist schon, der Event-Charakter ist in Amerika größer als in anderen Ländern. Und dazu kommt halt, dass die Sportart ist attraktiv, aber es ist nicht der einzige Grund, warum man dorthin gehen muss. Und sehen und gesehen werden gehört dazu. Ich meine, da brauchen wir nicht drum rumreden. Das ist bei jedem Grand Prix so. Aber dort eben, ich sage jetzt mal, leicht exzessiv durchgeführt. Und deswegen, also für jeden auch sichtbar, wenn da, wie hieß die? Camilla Cabello oder wie die hieß, ja, die war oder irgendeine. Die waren dauernd irgendwie im Bild und dann war auch der Name eingeblendet. Da wusstest du dann gleich, aha, die ist das, schön, freut mich. Ja. Die Fahrer, die dann da gefahren sind, waren nicht notwendigerweise die Helden, so wie das ist, wenn du am Nürburgring ein Formel 1 Grand Prix hast, dann sind die Fahrer da im Vordergrund, da brauchst keine Rockstars. Da kann mal einer kommen, kann zugucken, aber die Fahrer sind die, warum die Leute kommen. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Nicht, dass ich sage, es muss so sein oder es darf nicht so sein. Ich sage nur, es ist ein anderes Land mit anderen Begebenheiten, die du genau richtig erwähnt hast gerade. Und da hat sich die Formel 1, finde ich, nicht nur gut drauf eingestellt durch den Veranstalter in Miami, sondern auch ganz gut angepasst. Es muss ja nicht überall so sein.
Und genau das ist der Punkt. Und es ist ja auch nicht überall so. Wir haben die typischen Charakterstrecken, wir haben Spa, wir haben Silverstone, Italien, wo es halt noch echtes Racing gibt und wo der Motorsport ja auch eine ganz andere Historie hat. Und dann haben wir eben auch diese Glitzer-Bling-Bling-Strecken wie Miami, wie Las Vegas, wie Monaco, kommt ja auch bald, wo die Leute hingehen. Und wenn natürlich, klar, der Motorsport sollte nicht komplett verschwinden, aber wenn eben dann Konzerte oder sowas noch drumherum geboten werden, ich würde das eher noch als Zusatzgeschenk sehen, dass vielleicht aber auch man als Familie dort oder als Paar ein ganz anderes Wochenende feiern kann, als dass die Frau zum Beispiel den Motorsport-Fan-Mann begleitet und sich eigentlich nur langweilt. Und so wird eigentlich jedem was geboten, was dann auch dazu führen kann, dass beispielsweise die Person, die zum Taylor Swift-Konzert geht, sich dann danach auch das Formel-1-Rennen anschaut und plötzlich merkt, oh, das war aber richtig spannend, schaue ich mir das nächste Rennen auch mal an und so langsam aber sicher zum Fan wird. Und insofern, es darf nicht zu viel sein. Ich weiß noch, letztes Jahr wirklich, das war schon in Miami ein bisschen Fremdschämen, wie die Jungs da rausgelaufen sind und man hat es ihnen einfach nur angesehen, wie schlimm sie das fanden. Gerade auch, weil natürlich die meisten Fahrer mit einem aus Europa stammend dieses ganze Entertainment nicht so lieben, wie zum Beispiel jetzt ein Lewis Hamilton. Auch wenn er Europäer ist.
Der ist
ziemlich europäisch, aber er liebt, aber wir wissen ja alle, wie sehr er diesen Red Carpet Moment liebt. Also insofern für ihn genau das Richtige, aber Max Verstappen im Gegenzug wirklich absolut dagegen. Der will einfach nur racen, so wie du ja theoretisch auch. Aber ja, das ist diesen so einen Unterschied gibt, dass es das ein oder andere Rennen eben auch für die oberflächlicheren Fans gibt, ist schön. Und dann freue ich mich aber auch sehr, wenn wir das nächste Rennen wieder im puren Racing-Modus erleben können.
Ja, Imola ist dann der nächste Grand Prix. Ja, gut. Also ich meine, mir hat es grundsätzlich gut gefallen dort. Das Rennen war auch schön anzuschauen, weil halt nicht von Anfang an klar war, wer gewinnt. Und weil natürlich noch dazu kam, dass es dort immer wie in jedem Grand Prix gibt es ja, ich sag mal so, das Drama A und das Drama B und das Drama C. Und dann haben wir, ich meine, du bist ja als ich sage jetzt mal, unterstützende, helfende, verständnisvolle Hand von Nyck de Vries an Dramas aller Art gewöhnt. Ja, du hast mir ein Foto gezeigt, du und er.
Ja. Und na gut, ja, das Foto beim Monaco E-Prix vor 2 Wochen, ja. Da war danach eine Gala und dann habe ich Nyck schnell geschnappt. Ich so, Nyck, wir müssen kurz ein Foto machen, ich muss das an einen Freund schicken. Und dann bekam Christian spätabends am Samstag ein Foto von Nyck und mir.
Ja, und wenn du jetzt, sagen wir mal, das Drama Daniel Ricciardo. Ich meine, Daniel Ricciardo ist ein Grand Prix-Sieger, ein Fahrer, der sich mit Verstappen um den Sieg gebalgt hat, als er bei Red Bull war. Als er dann zu Renault ging, lief es auch noch ganz gut. Da hat er sich mit dem Hülki duelliert, war ungefähr auf einem Niveau, ist toll gefahren. Ging dann zu McLaren und da lief auf einmal gar nichts mehr, außer einem Sieg in Monza. Achtung, hat er wieder gewonnen dort. Und dann ist er komplett hinten runtergefallen. Und jetzt stell dir vor, jetzt fährt der und fährt immer hinter dem Yuki, mein Lieblingsjapaner, hinter dem her. Und auf einmal geben sie ihm ein neues Chassis. Das ist bekannt in der Formel 1 oder im Motorsport, so ein neues Chassis bewirkt oft Wunder. Und wenn es nur psychische Wunder sind, ist es wurscht. Und fährt in dem Sprintrennen, qualifiziert sich am 4. Platz, fährt genau da auch zu Ende, sagenhaft. Und dann fährt ein Grand Prix und ist wieder hinter vor der Letzter. Also das sind alles Stories, wie sie der Sport oder der Motorsport nur schreiben kann ohne Drehbuch. Das entsteht von selber. Und das war in Miami auch wieder schön zu sehen und es hat auch wieder Spaß gemacht, da mitzuleiden und mitzufiebern und sich mitzufreuen. Und genauso, und jetzt sind wir bei Lando Norris, haben wir uns alle gefreut, dass der endlich mal gewonnen hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat es ihm nicht nur angesehen, er hat ganz offen auch mit diesem Thema, über dieses Thema gesprochen. Dass es nach so viel, wie viel waren es? 110 Rennen, glaube ich, ohne Sieg, dass es einfach mal an der Zeit war. Und jetzt Frage an dich direkt als Fahrer: Wie wichtig ist dieser erste Sieg? Was bedeutet einem das in der Königsklasse überhaupt, aber auch in anderen Rennserien, wenn du wirklich am, naja, Ziel ist wahrscheinlich eher die Weltmeisterschaft, aber wenn du trotzdem diesen Meilenstein erreichen konntest, hey, ich stand auf dem Podium ganz oben. Und das auch noch in der Zeit, wo ja eigentlich ein anderes Team komplett dominiert.
Ja, also man sieht grundsätzlich sich ja immer nur selber und hält sich selbst für den Besten und das gleichzeitig Gelbe vom Ei in Kombination. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung für einen Formel-1-Fahrer ist natürlich, dass er sich immer für den Besten hält und dass er hundertprozentig sicher ist, wenn das Auto endlich mal vernünftig fährt und das macht, was ich will, dann gewinne ich auch und natürlich gewinne ich dann auch die Weltmeisterschaft. Nur im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, wenn man so älter wird, sind ja alle noch ganz jung, die jetzt da an der Regierung sind, an der Formel 1 Fahrerregierung, dann wird man ein bisschen abgeklärter. Dann merkt man nämlich, also so einfach, wie man es sich vorgestellt hat, ist es nicht. Aber das, was dem Lando jetzt da passiert ist oder was er sich erarbeitet hat, er ist ja wirklich sehr gut gefahren, ist natürlich schon ein mentaler Durchbruch. Weil man jetzt nicht nur immer sagt, ich weiß, ich kann gewinnen und ich werde das schaffen. Das heißt, jetzt ist es Tatsache. Und jetzt bist du ein Grand Prix-Sieger. Dass mit dem Thema Grand Prix-Sieger noch keine Meisterschaft gewonnen ist, ist auch klar. Ich erinnere hier immer gern mal an Heikki Kovalainen, der sich in Luft aufgelöst hat wegen Erfolglosigkeit. Der hat bei McLaren ein Grand Prix gewonnen. Hallo. Und deswegen ist es schön zu sehen, wie das jetzt bei Lando Norris bewirkt hat, dass er jetzt mit Sicherheit, mit noch mehr Selbstbewusstsein und mit noch mehr Entspanntheit, Relaxedheit in die weitere Saison gehen wird. Und ich glaube, ihm hat das schon sehr geholfen und er hat natürlich auch ein Team und ein Auto, wo es eigentlich schon klappen müsste, dass es oder der zweite Sieg dann nicht mehr ganz so lange auf sich warten lässt. Aber auch das wieder, Formel 1, da kann man, wenn man genau hinschaut, ist das wahnsinnig spannend, weil da eigentlich der Mann, der eigentlich das Großartigste geleistet hat, war der Oscar Piastri, der Teamkollege, der nur mit dem halben Upgrade gefahren ist, trotzdem ein fantastisches Rennen gefahren ist und hinten halt dann Pech hatte und da ist alles in die Hosen gegangen. Aber auch das werden wir sehen. Wie wird sich der Piastri jetzt fühlen durch den Grand Prix-Sieger im Team? Wie entwickelt sich das bei McLaren? Geht das weiter so harmonisch, in Anführungszeichen, weiter? Oder haben wir irgendwann mal so eine Vettel-Webber-Situation, dass der Webber sagt, nee, 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 nee. Und der Vettel sagt, nö, 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 nö. Und schon sind sie wieder zusammengefahren. Also ist nicht so, dass das alles, dass der Friede, Freude, Eierkuchen vorprogrammiert ist.
Nein, auf keinen Fall. Und auch wie fühlt man sich als Fahrer, wenn man hört, okay, mein Teamkollege bekommt das volle Upgrade, ich aber nur das halbe. Und auch nochmal mit all dem, was du gerade gesagt hast, aus mentaler Sicht eines Fahrers, was schließt du da jetzt dann raus auf zu Ricciardo, um nochmal zurückzukommen? Weil eben er kam von einem guten Team, hatte dann sein Comeback, dann die Verletzung, hatte viele Probleme im Auto, dann plötzlich jetzt nur auf das letzte Wochenende geschaut, am Samstag Erfolg, am Sonntag wieder unterirdisch. Was macht das mental mit dir? Also wie kann er sich da rausholen? War das eher am Samstag, hey, ich kann es noch, wie wichtig ist dieser Moment, aber am nächsten Tag geht es wieder in die Hose. Wie kommt man damit auch klar mit diesem Misserfolg?
Also Jenny, im Grunde genommen ging es am selben Tag bereits in die Hose, weil er ist ja Sprint gefahren, ist Vierter geworden, dann hat er 3 Stunden gewartet, ist Qualifying gefahren und war Vorletzter, Drittletzter und sowas. Ja gut, ich glaube, der Erfolg hilft ihm mehr als der Misserfolg. Der Erfolg wird ihn schon ein bisschen inspirieren und sagen, komm, also
Du hast es nicht verlernt.
Ja. Und es kommt natürlich jetzt sehr darauf an, wie sich der Alltag wieder einspielt. Ich meine, das Team, ehemals Minardi, ehemals Toro Rosso, ehemals Alpha Tauri und jetzt, wie heißt es jetzt?
Visa und so weiter.
Nein, der Auto, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, sag mal. Racing Bulls, die Racing Bulls.
Ich dachte,
Bulls.
Du wolltest mir jetzt diesen 500, gefühlt 500 Zeilen langen, Wörter langen Teamnamen aufsagen lassen.
Nein. Ich bin ja fair. Also Racing Bulls heißen die Dinger. Gut, das Auto ist ein fürs Mittelfeld ein Spitzenauto. Das ist ein Auto, was besser fährt als die meisten anderen im Mittelfeld. Aber natürlich kein Auto, mit dem du aufs Podium fahren kannst aus eigener Kraft. Heißt also, die Basis für Selbstbewusstsein zu tanken ist eigentlich sehr gut. Aber weißt du, jetzt die Formel 1 ist in Miami, fand ich, hat sich sehr gut gezeigt, sehr gut präsentiert. Mit Ausnahme von Logan Sargeant, das hat nicht so geklappt. Aber ansonsten ist das schon so ein Produkt, was in Amerika weiter Zukunft hat. Jetzt muss es in Imola, einem Klassiker in Italien, halt wieder zeigen, ob jetzt das Einzige, was in Imola zählt, ist was?
Geschwindigkeit?
Nein. Ferrari.
Ach so.
Ja, Jenny. Also du bist heute... Irgendwie sitzt
ich hatte schon einen langen Arbeitstag. Ja. Wirklich, ich war von 8.30 Uhr bis 18 Uhr an der Rennstrecke. Und jetzt sitzen wir hier am Abend und jetzt und deswegen entschuldige.
Okay, ja.
Ich hatte einen langen Arbeitstag.
Ja, das kann ja alles passieren.
Aber natürlich Ferrari, wie konnte ich?
Ja, also das ist das Wichtigste. Und davon abhängig ist natürlich, wie die Öffentlichkeit das Ganze, den ersten europäischen Grand Prix, als Klassiker, wenn du es so nimmst, wie das aufgenommen wird. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, der Mix, den wir in Miami gesehen haben, ist gut genug, dass wir in Imola auch eine Fortsetzung erleben dürfen. Unter Umständen mit etwas mehr Rot dazwischen. Und deswegen finde ich, das nehmen wir, ist gespeichert, nehmen wir. Ich werde in Imola vor Ort sein. Und werde mir das Ganze dann aber ein bisschen genauer anschauen. Freue mich sehr, da mal wieder dort zu sein. Und dann werden wir unseren nächsten Podcast, was Imola Formel 1 angeht, werden wir dann mit, ich sag mal,
rotem T-Shirt vielleicht.
Mit rotem T-Shirt und mit etwas Lokalkolorit, vielleicht bezeichnen wir es so.
Mit rotem T-Shirt, Pizza und Spaghetti?
Ja, das ist bei mir sowieso jeden Tag dran. Das T-Shirt nicht, aber Pizza und Spaghetti jederzeit.
Oh nein, da freue ich mich sehr drauf. Und ich sag mal, für die Ferrari-Fans und wirklich das Ferrari-Land würde es mich natürlich freuen, wenn Ferrari dort vorne mitmischt. Und du hattest vorhin auch nochmal angesprochen, das Drama, das wir natürlich hinter den Kulissen vor allen Dingen in dieser Saison von Saisonstart an in feinster Netflix-Manier eigentlich begleiten konnten. Und gerade mit Blick auf Red Bull, es hört nicht auf, Adrian Newey nach wie vielen Jahren? Wie viele? 17?
20, 20? Ja, knapp 20 Jahre.
Weg. Zerbricht das Team? Fragezeichen. Liest man gerade überall? Hört man überall? Was ist da deine Meinung?
Also ich habe eine ziemlich klare Meinung. Also für mich ist das Team wird nicht zerbrechen. Das ist ja so, als würden die morgen beim Aufstehen nicht mehr hochkommen. Aber ich glaube schon, dass das der Anfang des Endes ist, der Dominanz, die die haben. Denn du darfst eins nicht vergessen, die haben bei Red Bull schon ein Konstrukt gebaut, was unglaublich breit aufgestellt ist. Das sind sehr viele, sehr gute Leute, die haben einen ganz tollen Campus dort, die haben technisch alle Möglichkeiten, finanziell alle Möglichkeiten. Aber es braucht halt schon jemand, der das ein bisschen steuert. Und wenn der noch so, ich sage jetzt mal, ein bisschen oldschool ist, wie Adrian ja bekennend ist, heißt das ja noch lange nicht, dass jemand, der oldschool ist, nicht weiß, wie die Gesetze der Physik zu handhaben sind. Und das kann er halt nun mal wirklich besser als die anderen, speziell was das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten angeht. Und deswegen glaube ich schon, das ist ein wahnsinniger Verlust. Bis jetzt hat jedes Team gesagt, wo er gearbeitet hat, ja, da geht kein Problem, das Team ist viel stärker. Und was ist passiert? Ein Jahr später waren sie verschwunden vom Siegerpodest. Und das wird meiner Ansicht nach bei Red Bull genauso sein. Ob er dann zu Ferrari geht oder nicht, werden wir sehen. Ich habe schon den Verdacht, dass das passieren wird, weil immer dann, wenn Adrian Newey sagt, er sei müde und er müsse ein bisschen Päuschen machen und so, dann ist es ein Zeichen, dass er eigentlich erst recht weitermacht. Und weißt du, wenn ich jetzt das so mal vergleiche, ein Autorennfahrer, nimm mal einen wie mich, den kenne ich am besten. Ob du es glaubst oder nicht. Ich brenne ja immer noch, wenn ich fahren kann und wenn ich mit dem Motorsport zu tun habe, wenn ich im Rennauto sitze, wenn ich mich darüber damit beschäftigen kann, wie kriege ich das noch schneller hin und besser und die Reifen und dies und das und das. Da glühe ich immer noch wie am ersten Tag. Und das geht dem Adrian in seiner Position als Ingenieur, als Renningenieur, als Konstrukteur eines Formel-1-Rennautos ganz genauso. Das, was der macht, ist das, was er machen will, weil es ihm am meisten Spaß macht von allen Dingen, die man machen kann. Das ist was anderes, wenn du einen Job hast, was weiß ich, im Lagerhaus oder was weiß ich, und du stapelst da Paletten, dann nimmst du die Kohle und gehst dann hin und gehst Bergsteigen oder Surfen oder machst das, was dir gefällt. Wenn du aber einen Job hast, wie der Adrian, der ihn ausfüllt, wo du sagst, Mensch, das ist das absolut Tollste, was ich mir je vorstellen konnte, dann wird das auch nicht nachlassen. Da kannst du noch so oft sagen, ich bin müde. Ja. Naja, in 14 Tagen ist er wieder frisch, 100%.
Nein, auf jeden Fall. Aber was diese ganze Geschichte, ich sag mal jetzt wirklich mit dem Adrian Newey-Abgang von Red Bull, was da diese Saison passiert ist, hast du es kommen sehen? Also ich sag mal, angefangen mit der Affäre von Christian Horner, okay, die wirkliche Geschichte kennt man nicht, aber wir haben auch schon genug darüber gesprochen und ich sag mal, Chef hat eine Affäre mit seiner Assistentin, ist jetzt nicht gerade, hat es jetzt nicht noch nie gegeben. Aber dass das solche...
Kann man so sagen.
Dass solche... so einen Rattenschwanz mit sich zieht und dann ja auch nochmal, ich sag mal, das Nebenkapitel, dass ein Hamilton auch... zu dem Zeitpunkt, wo er auch seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari bekannt gegeben hat, vor der Saison und da, was eher untypisch ist und jetzt, wenn möglicherweise Adrian Newey da hingeht, das kann ja vorher der Hamilton auch noch nicht gewusst haben. So, was ist das für eine Geschichte, die wirklich in dieser Saison und das allein in den letzten 3-4 Monaten ja geschrieben wurde? Also das hat doch kein Mensch kommen sehen können.
Ja, das ist Formel 1.
Ja.
Das ist Formel 1. Also erstens kommt es anders, zweitens als man denkt.
Und dann auch noch weitergesponnen, wirklich jetzt dann gedacht, wenn man den, ich meine, so viele Gerüchte haben sich in den letzten Wochen dann doch in Wahrheit umgewandelt mit Blick auf Verstappen. Was macht der? Wird der jetzt wirklich, wenn Newey geht, das Team verlassen, zieht ihn vielleicht wirklich dann zu Mercedes oder zu welchem Team? Also so viel, was da ja jetzt auch noch in den nächsten Wochen passieren kann.
Das ist richtig, aber ich meine, das wird sich... Die ersten kleinen Überraschungen, Alonso bleibt und so weiter, Hamilton geht zu Ferrari, die sind ja schon passiert. Und das Entscheidende, was es jetzt sich natürlich alles dreht, ist erstens, was macht der Verstappen? Das ist ganz klar. Und dafür sind wir noch recht früh in der Saison. Also noch sehr früh in der Saison. Da glaube ich, wird der auch schon, der hat ja keine Eile, da kann er machen, was er will. Der kann sich ja ein bisschen umschauen, was tut sich sonst, wo kann ich mich unter Umständen besser weiterentwickeln und, und. Und dann kommt natürlich noch was dazu, dass die B-Kategorie, auch alles Spitzenleute wie zum Beispiel der Sainz oder solche Leute, die hängen noch so zwischen allen Stühlen, weil der hat natürlich schon die Möglichkeit, bei Audi zu unterschreiben oder sowas zu machen. Aber da weiß er ganz genau, das geht erstmal, es wird eine sehr harzige Sache am Anfang. Und wer will das schon, wenn man so mal diesen süßen Geschmack des Sieges so ein bisschen auskosten durfte wie Sainz, dann sagt man, ich denke überhaupt nicht dran, dass ich das auslasse. Und deswegen wirst du sehen, ab jetzt wird viel taktiert. Ich glaube nicht, dass in der allernächsten Zeit viel passieren wird. Das Interessanteste in der Formel 1 wird jetzt sein, was macht Adrian Newey irgendwann im Laufe der nächsten 2-3 Monate? Wird da mit Sicherheit sich mal was abzeichnen und dann schauen wir weiter.
Ja, für viele Gerüchte haben sich ja nun, wie gesagt, in als Wahrheit entpuppt. Angenommen, der Newey geht zu Ferrari. Sainz hätte Option bei Mercedes. Was würdest du machen?
Ja, schau mal, das ist die Frage, hängt immer sehr davon ab.
Und auch aus Verstappen. Wäre Mercedes für dich überhaupt eine Option? Im nächsten Jahr würdest du damit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht siegen. Wenn dann 2026 alles neu aufgerollt wird, könnte Mercedes wirklich wieder vorne mit dabei sein. Aber wenn Newey dann bei Ferrari ist, hat der vielleicht auch das super tolle Auto entwickelt. Also hätte Fahrradkette, gut, fangen wir jetzt auch also wieder von vorne an. Aber wie würdest du dich entscheiden, weil du bist Rennfahrer?
Ganz einfach. Abwarten, Tee trinken.
Ingwer-Tee?
Nein, da ist zu viel Spice drin. Spicy Ginger, das ist mir zu scharf. Nein, Kamillentee, wie du weißt.
Ja. Okay. Du lässt mich hier also zappeln.
Nein, ich lasse dich nicht zappeln. Woher soll ich es denn wissen? Da wird sich schon ein bisschen was ergeben in dieser Großwetterlage. Und ich halte da mal meine Nase rein in Imola, wenn wir hören, was die Herrschaften so zum Besten geben. Und dann gebe ich dir im nächsten Podcast darüber Bescheid. Uns allen natürlich.
Wir wollen es hören.
Gerne. Jetzt muss ich dir unbedingt noch was erzählen. Ich habe am vergangenen Wochenende eine Premiere gemacht. Also wir sind jetzt ja in Vorbereitung für den Net Zero, also für den CO2-neutralen E-Prix Formel E in Berlin, auf den ich mich sehr freue, weil das ist in Tempelhof eigentlich immer eine tolle Show. Ein gutes Rennen macht Spaß und ich bin auch ein großer Fan von der Formel E. Aber um von unserem Formel 1-Thema Miami einen flüssigen Übergang hinzukriegen zum Thema Formel E, habe ich Folgendes gemacht. Ich war bei der Tuning World Bodensee. Das kennst du wahrscheinlich nicht, aber dort gibt es die AVD Drift Championship. Cool. Und ich hab da so eine, weißt du, wie die driften da? Das ist sagenhaft. Ja. Das ist ungefähr das Gegenmodell zu den Klimaklebern. Ja. Also die machen, die fahren.
Gut, da würde man sich schnell von der Straße mitfegen.
Das ist ja unfassbar. Also ich hatte einen riesen Respekt, als ich das gesehen habe, auf welch engem Raum die da in so einer 8 da fahren, zu zweit direkt nebeneinander, mit voll durchdrehenden Hinterrädern natürlich, sonst klappt es nicht. Und ich durfte bei einem der besten Fahrer sein Auto fahren und bin dann auch mal diese 8 gefahren. Also das ist schon.
Also du bist selber gefahren, nicht als Beifahrer, sondern du bist selbst die 8 gedriftet.
Selbst gefahren, Entschuldigung. Und? Ich bin Rennfahrer, kein Beifahrer. Naja, also es ist großartig, aber es ist schwierig. Weil du natürlich das, was du in 40 Jahren Motorsport gelernt hast, nämlich bitte nie die Kontrolle verlieren. Ja? Und das muss, also wenn er hinten quer steht, ist nichts. Und wenn er vorn schiebt, ist auch nichts. Und dort, das Auto kannst du nur beherrschen, wenn das hinten komplett quer geht. Komplett. Und das geht wieder nur mit Gas ohne Ende. Die Motoren haben alle zwischen 700 und 800 PS und da fährst du da auf einer Strecke, die ist vielleicht 200 Meter lang oder was? Ja, vielleicht, länger war die nicht. So eine 8. Ich sage das, Jenny, das war echt schwierig. Es hat aber einen Riesenspaß gemacht. Ich habe ganz, ganz großen Respekt auch vor den Piloten, weil das ist natürlich was anderes als das, was ich immer gemacht habe oder worüber wir reden in der Formel 1 oder worüber wir im klassischen Circuit-Motorsport reden. Es ist eine andere Form des Motorsports, aber wahnsinnig populär, und wenn du nichts dagegen hast, in verbrannten Gummi eingenebelt zu werden, dann ist es auch wirklich ganz toll. Also von der Stimmung
muss
her,
doch mal sein, man
super.
Lebt nur einmal.
Also ich war begeistert.
Ich finde es genial, es macht Spaß.
Ja gut, also ich habe auf meinem Insta-Profil Christian Danner Motorsport habe ich ein Reel, wo man das sieht, wie ich da rumfahre und wie da die Hinterräder rauchen. Also es ist schon sehenswert. Und ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich habe ja das große Glück, ich kann ja viele verschiedene Bereiche des Motorsports ja erleben und auch wirklich auch erfahren. Und das ist jetzt was ganz Neues gewesen. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich die Chance bekommen habe und hatte auch einen Riesenspaß. Und das ist jetzt auch genau der richtige Übergang.
Weil du jetzt wieder saubere Luft in Berlin schnuppern kannst an der Rennstrecke, wenn es nämlich wieder, wenn es ohne Lärm und ohne
Lärm,
Benzin um die Strecke geht.
Genau so ist es. Ja. Nein. Also jetzt sind wir hier in Berlin. Wir haben gesagt, dass wir uns hier getroffen haben. Und jetzt erklärst du mir mal, hast du schon den neuen Streckenverlauf studiert? Der ist ja dieses Jahr ein bisschen anders. Zwei Kurven, sie haben sich verändert. Hast du sicher schon gesehen? Du nickst. Soll das heißen, du musst aber, wenn du Ja sagen möchtest, müsst. Sie sagt nichts. Also gut, Jenny hat das inspiziert und für IO befunden und gibt uns jetzt einen kurzen einen Status Quo-Bericht. Ist schon gefahren worden heute, was machen die da, wann geht's los und wie und was. Wie läuft das Wochenende Formel E in Berlin eigentlich ab?
Formel E beziehungsweise generell ist ja vom Konzept her so, dass alles an einem Tag stattfindet. Also nicht wie bei der Formel 1, dass das über Freitag, Samstag, Sonntag sich erstreckt. Wenn man den Donnerstag mitnimmt, dann ja auch mit dem Pressetag, wären sogar 4 Tage. Formel E ist theoretisch alles an einem Tag, beziehungsweise am Freitag, also am heutigen Tag, ist dann Shakedown und das erste Free Practice, weil man irgendwann nach ein paar Jahren gemerkt hatte, na, wenn wir am Samstagmorgen Vormittag 2 Free Practice haben und dann das Qualifying und noch das Rennen hinterher, ist es doch ein bisschen viel. Somit wurde dann irgendwann das Free Practice auf den Vortag, auf den Nachmittag geschoben. Das heißt, die Fahrer und Teams sind heute alle schon an der Strecke, auch ich in meiner Rolle. Wir treffen uns, wir haben unser Briefing, schauen uns die Hospitality und alles an, laufen unsere Wege ab, wie kommt man zum Grid, wie kommt man zu den Garagen, haben eben Meetings und Gespräche oder sonstige Side-Events, die da dann schon stattfinden. Und dann am späten Nachmittag findet eben das erste Free Practice statt und morgen dann am Vormittag das zweite Free Practice und dann im Laufe des Vormittags auch das Qualifying. Am Nachmittag ist dann das Rennen. In der Zwischenzeit wird den Gästen, die vor Ort sind, ich sag mal Zuschauer für die Tribüne, die haben das sogenannte E-Village. Da sind dann, kann ich auch eigentlich jedem nur empfehlen, da mal hinzukommen. Da sind viele Sponsoren, Hersteller, Automobile, die, also Leute aus der Formel E, die da was ausgestellt haben, aber auch sonstige Leute. Es ist ein schöner Tag, es gibt eine Bühne, es gibt Konzerte, E-Simulatoren, dass man auch so ein bisschen racen kann. Also, dass man als Zuschauer auch involviert ist und wirklich aktiv werden kann. Dann natürlich auf die Grandstands, auf die Tribünen geht, sich die Geschehnisse auf der Strecke anschaut. Und wenn man dann in der Hospitality, wenn man dort eingeladen ist, also das Pendant zum Beispiel Formel 1 Paddock Club ist bei der Formel E der sogenannte Emotion Club. Da sind dann die Sponsoren oder auch VIP-Gäste, werden kulinarisch verwöhnt, können in die Garagen kommen. Es gibt sonstige Aktivitäten für die. Naja, und das findet halt alles an einem Tag statt. Und hier in Berlin haben wir aber einen sogenannten Doubleheader. Das bedeutet, wir haben 2 Rennen, quasi Samstag, Sonntag, Copy-Paste.
Sehr gut. Also, ich persönlich finde es schön, in welchen verschiedenen Varianten der Motorsport stattfindet. Und natürlich ein Rundstreckensport, wie wir es jetzt hier haben mit der Formel E, ist natürlich an die Strecke gebunden, ist klar. Aber das, was so besonders ist in Berlin, und ich finde eben deswegen auch so erstaunlich, dass das eigentlich ein großer nachhaltiger Erfolg geworden ist hier, liegt natürlich daran, dass jeder eigentlich da mal reinschauen kann. Ja? Also man kann da auch mit dem Kinderwagen spazieren gehen, ohne dem armen Kind oder dem Dackel den Ohrenschützer aufziehen zu müssen. Und das ist, finde ich, eine moderne, eine andere Art des Motorsports und die ist sehr sehenswert. Und ich freue mich jetzt sehr drauf, jetzt bin ich ja doch auch schon, was haben wir, Saison 10?
10,
ja,
10 unfassbar.
10 Saisons Formel E habe ich jetzt auch schon auf dem Buckel. Ja.
Mein erstes Rennen war auch Berlin Saison 2.
Ehrlich? Ja. Naja gut, also ich finde das auf jeden Fall toll, dass das hier auch, das ist die einzige Stadt, wo wirklich jedes Jahr ein Rennen war, dass wir das weiter verfolgen können. Und wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, würde ich sagen, für unsere Zuhörer, dass wir jetzt hier drüber diskutieren, ob Jean-Éric Vergne oder der Herr Günther doch irgendwie eine Chance haben gegen Pascal Wehrlein. Ich glaube, das Tolle an der Formel E ist, es ist eine ganz andere Herangehensweise, es ist ein anderer Motorsport, da muss man sich ein bisschen eindenken, eingrooven, nicht nur als Fahrer, sondern auch als Zuschauer, aber geboten ist unglaublich viel und es ist sehr, sehr angenehm, an dem Event einfach teilzunehmen, es ist nicht so hektisch und da, trotzdem ist es echter Motorsport, harter Motorsport und das gefällt mir sehr gut.
Genau, die Rennen sind oft unvorhersehbar und du hast es gerade noch erwähnt und das ist auch das, was ich vielen Gästen immer sage, weil ich frage sie natürlich, seid ihr motorsportaffin, interessiert ihr euch? Viele von denen waren dann auch schon bei Formel 1 Rennen und teilweise rümpfen die Leute die Nase und sagen so, ja, aber der Sound fehlt. Ich sage, Leute, ich kenne die Formel 1 auch und gegen den Formel 1 Sound kommt nichts gegen an. Also ich finde diesen Sound genial und der gehört irgendwo dazu, aber seht die Formel E als Add-on. Es ist eine spannende Serie, es bietet Abwechslung, es werden viele, es werden neue Fans gewonnen, eben wie du gerade gesagt hast, Familien angesprochen, die Kinder können dort unbeschwert herumrennen und deswegen sage ich, seht es nicht kritisch, genießt die Action auf der Strecke und die ist definitiv gegeben. Die Autos haben sich innerhalb von 10 Jahren so rasant schnell entwickelt von der Batterie, von der Geschwindigkeit her. Es ist ja erst der Anfang. Also ich finde, die Formel E hat eine Berechtigung. Es ist ein interessanter, schöner Tag, unterhaltsamer Tag. Und diejenigen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, wie gesagt, es ist ja nur ein Add-on. Man will nichts anderes ersetzen oder ich möchte keinen umerziehen oder irgendwas. Formel 1 Motorensound ist genial und es ist aber trotzdem schön, dass es die Formel E gibt.
Ja, also das hätte fast ein Schlusswort sein können. Ja. Eine Kleinigkeit würde ich da gerne noch dazu sagen. Die Formel E ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Spielwiese geworden für die Automobilhersteller, die eben elektrische Automobile bauen. Und du wirst sehen, wir haben in China ja eine große Industrie an Battery Electric Vehicles, also mit batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und da kommt frischer Wind rein und das ist der Playground für die Hersteller und für die Leute, die eben mit der E-Mobilität Motorsport treiben wollen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Herstellern und auch den Leuten und den Sponsoren eine Bühne bietet, wo man das zeigen kann. Denn der Motorsport, und darum geht es mir letztendlich, der Motorsport hat es verdient, ganz vielschichtig zu sein. Und vielschichtiger als das, was wir heute besprochen haben, nämlich die Formel 1 in Miami, der Bodensee, Tuning World Bodensee und der Christian ist am Driften, dass da Rauch aufsteigt und die Formel E in Berlin-Tempelhof zeigt, da ist irgendwie für jeden etwas dabei. Und die Spielwiese, sich zu zeigen und sich zu messen im elektrischen Bereich, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und auch schön dabei zuzuschauen. Du hast das richtig gesagt, wie sich das entwickelt hat.
Und Christian, auch wenn das jetzt noch ein noch schöneres Schlusswort gewesen wäre, möchte ich jetzt noch was dazu addieren, nämlich, das hast du vor der Aufnahme erwähnt, heute war noch ein ganz besonderer Tag, denn es hat eine weibliche Premiere gegeben. Das wollen wir jetzt nicht unter den Tisch kehren. Wo wir jetzt gerade so schön dabei sind, den Motorsport zu loben, loben wir auch die Frauen, denn erzähl bitte nochmal, was da passiert ist.
Es gibt ja immer eine große Diskussion, können Frauen genauso schnell fahren wie Männer? Also nicht die Diskussion zwischen der Ehefrau und dem Ehemann oder der Freundin und dem Freund, sondern im internationalen Motorsport, das wird sehr, sehr heftig diskutiert. Und es gibt eine Frau, eine Belgierin, die heißt Sarah Bovy, die ich seit einigen Jahren kenne und die, muss ich ganz ehrlich sagen, Bahnbrechendes geleistet hat. Erstens ist das eine der ganz wenigen Frauen im internationalen Motorsport, die sauschnell ist. wirklich schon, die ist nicht da, weil es ein Mädchen ist oder das hat er in eine Nische bekommen. Die ist einfach wirklich wahnsinnig gut. Und die hat ihr Auto, einen Lamborghini, beim Langstrecken-Weltmeisterschaftslauf in Spa-Francorchamps auf Pole Position gestellt. Und da habe ich mich einfach sehr gefreut, weil das ist der Beweis, Frauen können es auch. Rennauto fahren. Die können auch viele andere Sachen noch dazu viel besser als die Männer, aber das fand ich, das ist ganz, ganz toll dazu zu sehen, das zu erleben und ich hoffe sehr, dass das den Funken rüberbringt, in der Zukunft auch für andere Mädels zu sehen, das geht. Es ist nicht nur so, dass man immer drum rumreden muss, sondern es geht. Wenn jemand etwas wirklich, wirklich will und natürlich ist die auch schon seit Kindesbeinen mit dem Thema konfrontiert oder beschäftigt, es geht. Alle Mädels dieser Welt reinfahren geht und du wirst sehen, wir werden in nicht allzu ferner Zeit auch eine Formel-1-Fahrerin sehen, die kompetitiv ist und die schnell ist. Es gibt keinen Grund, dass Frauen nicht dasselbe leisten können wie Männer im Rennauto.
Absolut. Und auf diesen Moment freue ich mich, wenn sie es denn in Anführungsstrichen vom Talent und der Geschwindigkeit und vom Können her auch verdient hat. Weil ich als Frau bin absolut gegen Frauenquote und sage einfach, der Beste hat den Platz verdient. Und wenn das eine Frau ist, ist es toll. Wenn es ein Mann ist, ist es toll. Und ich freue mich darauf, wenn wirklich eine Frau in der Formel 1 mitfährt, die den Jungs dann natürlich auch mal zeigt, hey, so sieht mein Rücklicht aus. Aber Plätze, egal in welchem Sport oder egal in welchem Beruf, zu verschenken, nur aufgrund des Geschlechts, da bin ich strikt dagegen. Weil ich will ja auch meinen Erfolg mir erarbeitet haben und nicht geschenkt bekommen.
So ist es. Und dabei belassen wir es. Jenny, es ist großartig, mit dir in Berlin direkt Eyeball to Eyeball
mal zu quatschen. Das ist schön. Ich finde das richtig schön.
Wir werden einfach einen Schuh fix daraus machen, einmal im Jahr Berlin und stürzen uns jetzt in das Rennwochenende Formel E in Tempelhof.
Ich freue mich drauf.
Alles klar.